nicht anwesend. Was haben wir denn mit Stadtentwicklung zu tun und warum ist das für uns so wichtig, Herr Gedeschke?
Jetzt könnte man natürlich die altruistische Karte erstmal ziehen und sagen, weil wir der Welt ein bisschen auf den Springer helfen müssen. Ich will mal ganz einfach betriebswirtschaftlich anfangen. Wenn es darum geht, Wohnungsbestände weiterzuentwickeln, dann entwickelt man natürlich die eigenen vier Wände. Aber es geht natürlich auch darum, die eigenen vier Wände in einer attraktiven Umgebung zu haben. Und diese attraktive Umgebung entweder zu erhalten oder aber zu schaffen. Das ist natürlich auch eine Triebfeder, wenn es darum geht, Quartiersentwicklung zu machen. Das heißt schlicht und ergreifend dauerhaft die Wertbeständigkeit seiner eigenen Immobilie zu erhalten. Ich glaube, darüber hinaus gibt es aber natürlich auch einen Teil unserer Unternehmen, die quasi verbaut oder Mufti, ob sie wollen oder nicht, viele wollen, aber manche müssen mehr, als sie eigentlich können. Das sind insbesondere die kommunalen Unternehmen, die hier von den Kommunen in die Pflicht genommen werden. Viele Kommunen haben eine Haushaltsnotlage und machen die Dinge, für die sie eigentlich originär verantwortlich sind, nicht mehr. Und leiten diese Aufgabe über, ich sage das mal leiten in Anführungszeichen, manchmal muss man leider sagen, ich habe ja nun die Sommertour gemacht und habe das eine oder andere Unternehmen da schon kennengelernt, was eher das Gefühl hat, dass ihnen die Aufgaben in einer Art und Weise übergebürdet werden, die die Leistungsfähigkeit eines kommunalen Unternehmens schon überschreiten und an Aushöhlung des kommunalen Unternehmens grenzen.
Im Sinne von Per Otto und dem Mufti, also sprechen Sie ja an, dass wir jetzt nicht immer nur alleine bei dem Thema getreten werden. Sicherlich die Politik eine gewaltige Rolle spielt, so wie wir hatten ja gerade so in den letzten Jahren, und steht auch ganz spezifisch in den letzten Jahren, in diesem Jahr fortgesetzt, ja auch die ganz große Frage, wie sich denn die Politik in diesem Feld weiter positioniert, sehr stark festgemacht an der Förderpolitik. Was gibt es denn da? Der GdW ist ja da sehr intensiv dabei, Neues von der interessenpolitischen Front zu berichten.
Ja, also jetzt die letzten beiden Haushaltsaufstellungsverfahren für dieses Haushaltsjahr und letztes Haushaltsjahr, das ist schon, ich habe es als reziproke, echter nachher Springprozession bezeichnet. Man hat erstmal immer massiv gekürzt und dann ist man immer nochmal wieder ein bisschen nach vorne gegangen, aber unterm Strich ist immer wieder verloren gegangen, die Möglichkeit, Stadtentwicklung, Städtebauförderung zu machen, weil einfach weniger Mittel zur Verfügung stehen. In diesem Jahr haben wir ein bisschen über 450 Millionen zur Verfügung und der Finanzminister ist in die Haushaltsberatung gegangen, nochmal mit dem gleichen Vorschlag wie jetzt letztes Jahr, 260 Millionen Euro, hat ihn also nicht angefochten, dass der Bundestag, und zwar ein Gremium des Bundestages, das eher dafür verantwortlich ist, das Geld zusammenzuhalten, statt auszugeben, nämlich der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags beim letzten Mal Sorge dafür getragen hat, dass die übermäßige Kürzung zurückgefahren wird, dass also wieder ein bisschen mehr Geld da ist. Wie gesagt, hat er nicht angefochten, wieder mit 260 Millionen uns rangegangen. Wir haben hier versucht, auch mit anderen Partnern gemeinsam darauf hinzuweisen, Städtebauförderung ist nichts etwas, was man mal für ein paar Jahre aussetzen kann. Hier muss man dauerhaft etwas machen, ist eine Daueraufgabe. Wir feiern gerade dieses Jahr den 40. Geburtstag der Städtebauförderung in Deutschland eines Instrumentes, wo viele andere Nationen schon hinschauen, wie wir es machen, weil sich herausgestellt hat, wir machen es unterm Strich vielleicht nicht hundertprozentig, aber überwiegend sehr gut. Und ein solches Instrument zu gefährden, dagegen sind wir schon sehr stark.
Ich meine, das ist schon ein interessantes Phänomen, dass gerade so die Haushaltspolitiker dann plötzlich den finanziellen Rahmen vielleicht nicht komfortabel unterfüttern, aber erstaunlicherweise, nachdem die Fachressource schon anderweitig entschieden hatte, dann den finanziellen Rahmen erweitert. Kann ich Ihnen übrigens so aus unserer Zuständigkeit heraus, wir haben ja das Phänomen in Rheinland-Pfalz, dass der Finanzminister auch für Wohnungsbau und Stadtentwicklung eher am Rande, das war eher das Innenministerium, aber doch der Finanzminister eher dafür sorgt, dass in den Tätigkeitsgebieten, wo sozusagen eine Fachressortzuständigkeit hat, dann der finanzielle Rahmen zumindest noch, soweit es geht, abgesichert wird. ohne dass es zumindest etwas rückgängig kommt. Vielleicht sollten wir uns damals allmählich dafür einsetzen, dass die Fachressortzuständigkeiten doch eher direkt zum Finanzminister gehen. Wäre ein interessanter Ansatz für die nächste Legislaturperiode.
Vielleicht findet es der eine oder andere Minister jetzt verantwortlich sogar ganz gut, dann kann sich ganz konzentrieren auf die Städtebau und Verkehr.
Macht es dann auch im Landtag einfacher, Frau Müller. Ne? Also dann braucht der Wirtschaftsausschuss jetzt dann in gewisser Weise entlastet, können wir dann alles von der Seite ausschüssen. Ja, wäre interessantes Phänomen. Naja, schauen wir vielleicht doch jetzt zuerst mal ein bisschen in die Praxis hinein, um dann mal so einen Gegencheck zu machen, wie das so die Welten zusammenpassen. Einerseits die Politik, was wir uns an den Rahmen vorgibt, was wir an Herausforderungen in der Praxis haben. Dafür haben wir uns zwei ausgewiesene Praktiker eingeladen. Ich freue mich zum wiederholten Male, jetzt nicht auf diesem Verbandstag, aber inzwischen dauerhaft schon bei uns auch in Podiumsdiskussionen, Dirk Schumacher. Sehr herzlich zu begrüßen von der Nassauischen Heimstätte, Wohnstadt Unternehmensgruppe. Und er ist besonders berufen, sich hier zu dem Thema zu äußern, weil er der Vorsitzende unseres technischen Ausschusses ist, der auch schwerpunktmäßig sich mit Stadtentwicklungsfragen beschäftigt. Und dann wollen wir auch der lokale Politiker darf jetzt auch nicht sagen, die GWH auch mit ihrer Geschäftsstelle hier in Kassel ist ja inzwischen sehr überregional tätig. Hilft uns auch, unseren Einfluss in Nordrhein-Westfalen etwas auszuweiten. Der Bürger, wenn er nicht in Kassel anwesend ist, also hier sozusagen der Stadtteil, also die GWH eigentlich Priorität in Kassel ist, dann ist er zumeist in Nordrhein-Westfalen unterwegs und kaufkräftig Bestände auf. Okay, das sehen wir verbandspolitisch sehr wohlwollend, Herr Bürger, aber er hat hier auch interessante Quartiere, die auch überregional Schlagzeilen gemacht haben. Ich denke mal so Brückenhof als Beispiel, wo er sehr innovativ unterwegs ist und sicherlich auch in uns ein interessanter Gesprächspartner ist. Das muss ich doch dazu greifen. Geben Sie mir mal das, was Sie da neben auf der Linken machen. Das ist typisch Bürger in der Vorbereitung. Das heißt, es ist ein Spitzzettel vielleicht für die Stichworte. So pragmatisch geht er mit um. Aber schon mal vielleicht, wenn man doch zuerst bei Ihnen an, sozusagen so Nassauische Heimstätte als Unternehmensgruppe mit der Wohnstadt ist ja auch überregional aufgestellt und seine Haupttraditionen sehr stark in Stadtentwicklungsfragen verbunden. Was gibt es denn sozusagen an neuen Herausforderungen in dem Bereich? Denn es ist ja eigentlich 40 Jahre Städtebauförderung, haben wir gehört, das ist ja eigentlich vom Themengebiet und auch für uns als Grundherausforderung so fundamental neu. Öffentliche Gesellschaften haben Sie ja auch, haben auch eigentlich schon länger. Was bewegt uns zurzeit an der Basis ganz besonders in diesem Zusammenhang?
Ja, also viele Bestände unseres Hauses oder der beiden Gesellschaften unseres Hauses, die befinden sich im Quartiers- oder Siedlungszusammenhang. Von daher ist das für uns derzeit eine wichtige Aufgabe, auch schon in der Vergangenheit, die Quartiersentwicklung. Und wir sehen Quartiersentwicklung aufgrund der Erfahrungen, die wir gesammelt haben, als ganzheitliches Bemühen um eine nachhaltige Entwicklung unserer Quartiere. Und mit diesem ganzheitlichen Bemühen wollen wir eben auch die allgemeinen, aber eben auch die aktuellen Herausforderungen reagieren. Und Herausforderungen liegen eben in der gesellschaftlichen Entwicklung. Die spiegelt sich wieder in unseren Quartieren. Das war auch breites Thema gestern und heute hier auf dem Verbandstag. Wir müssen darauf reagieren. Wir müssen uns um die Menschen kümmern. Wir müssen uns um die Nachbarschaften kümmern. Und wir tun das seit geraumer Zeit schon mit vielfältigen Aktivitäten des sozialen Managements. Eine weitere Herausforderung liegt in der Notwendigkeit der energetischen Qualifizierung der Quartiere. Das ist immer wieder Thema und es muss auch immer wieder Thema sein. Und dabei kümmern wir uns um die energetischen Standards der Gebäude, also den sogenannten Häuserkampf, wie Sie das dargestellt haben, Herr Freitag, aber wir müssen uns eben auch um die energetischen Aspekte der Quartiere kümmern und die liegen zum Beispiel in einer Versorgung, in einer Energieversorgung auf Quartiersebene über Nahwärmschienen mit
mit dem Blickwinkel auf die Einbindung auch erneuerbarer Energien dabei. Herausforderungen in der Qualifizierung liegen aber eben auch in den Aspekten des Wohnumfeldes. Wir bauen in unseren Quartieren wieder Mietergärten im Zusammenhang mit den Erdgeschosswohnungen und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir dieses viel beschriebene Abstandsgrün eben für die unterschiedlichen Zielgruppen in unseren Quartieren nutzbar machen. Und ein ganz wichtiger dritter Aspekt, eine Herausforderung in den Quartieren, liegt in der Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Quartiere, der baulichen Weiterentwicklung, dadurch, dass eben umgebaut wird, aufgestockt wird und auch in Teilbereichen durch Abbruch und Neubau eine Neudefinition der Quartiere erzielt werden soll. Und in all diesen Bereichen sind wir aktiv und tätig. Da liegen die Herausforderungen.
Also ein bunter Strauß von Herausforderungen. Das ist ja jetzt sozusagen eher von der inhaltlichen Seite angesprochen. Jetzt haben wir schon etwas gehört, wie so die finanzielle Weiterentwicklung ist, der Ausstattung der Förderung, aber sag mal, sollte ja auch inhaltlich irgendwo vielleicht noch die Frage passen. Es ist ja interessant beim Thema soziale Stadt, dass es wohl kontroverse Positionierungen gibt zu dem Thema, wie weit rein investive Maßnahmen mit berücksichtigt werden sollen, wie weit das Sozialmanagement berücksichtigt werden soll. Ganz anderer Aspekt, was auch angesprochen wurde gerade, ist so der energetische Zusammenhang, der ja insofern auch besondere Brisanz bekommt oder ja einen besonderen Push bekommt. Stichwort Energiewende, dezentrale Energieversorgung. Spielt denn diese, sagen wir, neue Herausforderung, diese qualitativen Veränderungen, ist denn das zumindest in der Politik in Berlin spürbar, dass das wahrgenommen wird?
Also bei der Energiewende, da muss man wirklich sagen, bei all der Kritik, die ich eben geäußert habe, da passiert wirklich was. Änderung des Baugesetzbuches an erster Stelle, um überhaupt die Grundlagen zu schaffen. Dabei bleibt es aber nicht, sondern was natürlich besonders wichtig war, und Sie hatten es eben angesprochen, ist die Quartiersbetrachtung bei der Energiewende, dass man eben also nicht nur mehr Dämmstoff an die Wände als Leitsatz hat, sondern dass man eben auch guckt, wie kann man nun tatsächlich ein gesamtes Quartier energetisch optimieren. Dort wird es so sein, dass im nächsten Haushalt, wenn denn das so alles beschlossen wird, was im Moment vorliegt, für diesen Ansatz neu hinzukommen 92 Millionen Euro jährlich, womit eben tatsächlich quartiersbezogene Pläne aufgestellt werden sollen. Es geht also nicht um nachher Unterstützung von tatsächlichen Maßnahmen. Das muss jedes Unternehmen selber machen, aber quasi den Masterplan dafür zu schneidern, das soll dann künftig unterstützt werden aus diesen Mitteln. Und das halten wir für einen guten Ansatz. Das haben wir immer gefordert und das wird gemacht. Und da wollen wir dann auch ausdrücklich an Lothar sprechen.
Ja, vielen Dank für den Zwischenbericht. Ich frage mich gerade im Moment noch, so unter Akteursperspektive, Herr Schumacher. Also der eine Berührungspunkt ist ja immer wieder bei unseren Gesellschaften der Gesellschafter, also sprich die öffentliche Hand, aber im Zusammenhang von Quartiers- und Stadtentwicklung haben wir ja die öffentliche Hand bei weitem nicht nur als Gesellschafter uns zu würdigen, sondern auch als Akteur. Und von daher stelle ich mir mal die Frage, auch so wie sich bei Ihnen in der Praxis darstellt, Zusammenspiel mit den Kommunen, weil Sie ja auch in Infrastrukturen, also einerseits als ja, sagen wir, Organisator von Prozessen, aber andererseits selber auch als Gestalter von Infrastruktur, haben wir ja ohne Zweifel auch gewaltige Herausforderungen. Ist das in der Praxis eher ein Problem behaftet? Bereich, bedarf es da mehr Anstöße noch, etwa vielleicht auch im Sinne von entsprechenden Programmen, weil die soziale Stadt hat ja unter anderem die runde Tische zusammengebracht. Wie sieht das in der Praxis aus?
Also die, für uns ist die Quartiersentwicklung eben auch das koordinierende, synergierende Handeln unterschiedlicher Beteiligter und diese unterschiedlichen Beteiligten, das sind einmal Marktteilnehmer, andere Gesellschaften, mit denen wir im Quartierszusammenhang agieren, aber die anderen Beteiligten sind mit Sicherheit auch die Kommunen. Und das ist sehr unterschiedlich. unterschiedlich. Also dieses synergierende Handeln mit den Kommunen, das klappt mal besser und mal schlechter. So wie die Quartiere sehr individuell sind, ist auch, sage ich mal, sind diese Kooperationen mit den Kommunen sehr unterschiedlich. Und es gibt gute Beispiele dafür. Es ist wichtig, dass wir diese Quartiersentwicklung aus unserem Blickwinkel als Immobilienunternehmen nicht alleine stemmen können. Herr Gedaschko, Sie haben das eben angesprochen, die Einbindung und teilweise auch Überforderung der kommunalen Gesellschaften. Wir müssen konstatieren, wir können unseren Teil dazu beitragen, aber es ist ganz wichtig, dass eben Kommunen und kommunal Handelnde aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus dem Tiefbaubereich, aus der Stadtplanung, aber eben auch aus dem Bereich der sozialen Verwaltung mit eingebunden werden, dass man sich über die Rollenverteilung verständigt und dass man gemeinsam mehr erreichen kann.
Finde ich jetzt einen interessanten Aspekt, den Sie mit angesprochen haben. Bei der Quartiersentwicklung sind wir ja noch ein bisschen nicht immer Alleineigentümer, also unsere Gesellschaften. Vor allem, wenn man dann zu den entsprechenden, das unter Stadtquartiersgesichtspunkten betrachtet, ist ja immer die Frage, wie man auch im Gesamtquartier weiter und auch angestoßen werden kann. Und da gibt es ja unterschiedliche Denkschulen, in Anführungszeichen, angesprochen. Der eine geht eher in die instrumentelle Richtung, gesagt. Also ich sage mal so als Stichwort Business Improvement Districts, Housing Improvement Districts, wo es also um bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten bei den Kommunen geht. In einigen Bundesländern haben wir gesetzliche Basis geschaffen. In Hessen haben wir auch eine gesetzliche Basis, allerdings nur für die Business Improvement Districts, weil in Hessen immer alles anders heißen muss, heißt es bei uns auch das anders. Nämlich den schönen Frauennamen Inge. Das sind die innerstädtischen Geschäftsquartiere. Es gibt auch eine andere Denkschule, die sagt, naja, also über diese Satzungsregelung ist nicht so viel zu erreichen, sondern es geht eher so um Impuls geben. Das heißt, irgendeiner muss anfangen, sodass es dann einen Ausstrahlungseffekt gibt. Also wenn in einer Straße mehrere Häuser gleichzeitig herunterkommen, dann sind sie alle gleich betroffen. Wenn aber einer anfängt, sein Haus zu modernisieren, dann ist derjenige, der nebenan bislang nichts gemacht hat, der hat dann unter Umständen eine bestimmte Karte gezogen, die er eigentlich nicht so gerne mag. Sehen Sie die Notwendigkeit jetzt eher dieser instrumentellen Gestaltung oder sehen Sie auch eine Chance des zweiten Effektes? Vor allem, wie sind da Ihre Erfahrungen mit dem zweiten Effekt? Ist der feststellbar in der Praxis?
Also da sind die Erfahrungen auch unterschiedlich. In der Regel, wenn man mit anderen Marktteilnehmern im Quartierszusammenhang agiert, dann hat man die gleiche oder eine ähnliche Problemlage. Und von da heraus entwickelt sich auch ein gemeinsamer Blick auf die Lösung dieser Problematik. Das passiert besser, wenn man dort mit Unternehmen gemeinsam agiert, ich sag mal, die ein ähnliches Geschäftsmodell als Bestandshalter haben. Das wird schwierig. Das wird schwierig, wenn man mit Marktteilnehmern agiert, die ein anderes Geschäftsmodell verfolgen, wo eben, sag ich mal, die Budgets für das Handeln, die Budgets für die Instandhaltung, die Budgets für soziales Management ganz anders ausgeprägt sind, also sehr gering angesetzt sind. Da wird es schwierig. Da wird es schwierig, den gemeinsamen Blick zu entfalten, wie man Probleme auch gemeinsam lösen kann. Und dort wünscht man sich, sag ich mal, Erkenntnis, gemeinsam besser zu handeln. Dort wünscht man sich aber unter Umständen auch, sag ich mal, Mittel, mit denen man Gemeinsamkeit erzeugen kann. Ich bin mir unsicher, ob es wirken kann. Wir machen eher die Erfahrung, dass diese Marktteilnehmer mit anderen Geschäftsmodellen sich ausblenden. Und ich bin mir unsicher, ob man sie, sag ich mal, über Instrumente wie Housing Improvement Districts wirklich erreichen kann.
Das ist in der Tat, gleich noch ganz kurz drüber sprechen, weil da gibt es, Herr
Kasch, der kommt ja aus Hamburg und sammelt der Weg der Business Improvement Districts ist ja so über Hamburg nach Deutschland gekommen, allerdings rein eher so im Einzelhandelsbereich, wenn ich das richtig sehe, zumindest am Anfang. Ob es inzwischen anders aussieht, weiß ich nicht. In Hessen ist es so, wir haben nicht allzu viele entsprechende Anwendungsfälle von Ihnen gefunden und es ist erstaunlich, dass es gar nicht so sehr an Initiativen mangelt, also gesprochen wird in vielen Kommunen darüber, sind meistens die Ordnungsämter, die ihre Schwierigkeiten damit haben, weil sie sozusagen im rechtlichen Umsetzung, rechtlichen Anwendungsbereich so viele Fußangeln sehen, die dann die Anwendung verhindern. Aber Sie haben da ein positiveres Bild von den Erfahrungen her.
Ich möchte nochmal den Punkt aufnehmen, mit wem hat man es letztendlich zu tun? Also man braucht nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und in vielen Fällen funktioniert es tatsächlich dadurch, dass man Vorbildwirkung entfaltet und die anderen ziehen nach. Aber wenn ich mir manche Großsiedlungen und manche Großstädten angucke, da ist es einem Marktteilnehmern völlig wurscht, was sonst passiert. Ich spreche auch mal an normal die öffentliche Hand. Ich will sie dann nicht aus der Verantwortung entlassen. Es nutzt nichts, wenn Wohnungsunternehmen ihr eigenes Umfeld proper gestalten, aber dann leider der öffentliche Raum völlig verwahrlost bleibt. Das heißt, wir haben hier zwei Teilnehmer, die man verpflichtend mit noch mitnehmen sollte. Und ich spreche jetzt mal aus Erfahrung. Ich habe in Hamburg selber als Senator eingeführt auch die Housing Improvement Districts. Ich dachte, die Revolution würde ausbrechen, wenn wir den Gesetzentwurf eingehen. Ist ausgeblieben, Aufschrei ist ausgeblieben. Alleine die Androhung, ein Housing Improvement District einzurichten, führt in der Regel dazu, dass sie Marktteilnehmer auf einmal mit dabei haben, die sie nicht hatten. Ich habe jüngst gerade mit dem Geschäftsführer eines, der wird uns als Heuschrecke häufig bezeichnet und ist ein großer Marktteilnehmer, der in der letzten Zeit in Dresden in Schwierigkeiten gekommen ist, mit dem Herrn gesprochen und da ging es auch darum, ob er Wort hält, dann etwas zu machen, was er mal versprochen hatte. Da geht es um einen Beitrag, den die Haushalte ihrer eigenen Bestände leisten sollen von 1,5 Millionen Euro. Das machen die tatsächlich. So, und ich glaube nicht, dass genau dieses Unternehmen das machen würde, wenn da nicht ein bestimmter Druck hinter wäre.
Das ist auch ein interessantes Politikgestaltungsmodell, das Politik mit Androhungskomponenten spielt. Müssen wir auch mal so als Erfahrungshorizont mitnehmen. Gehen wir mal ins Instrumentelle weiter. Das war jetzt eher so das politische Instrumentelle. Jetzt gehen wir mal so auf die Unternehmensebene weiter von Ihren instrumentellen Gestaltungsmöglichkeiten. Herr Böger, GmbH, Situation, ich würde mal vorschlagen, eher jetzt kassenorientiert, weil hier ja auch durchaus interessant, versuche jetzt mal so die Vorlage zu liefern, interessante Ansätze zu beobachten sind im Sinne von Quartiersentwicklung, wir sehen ja auch sehr viel an, sagen wir, an Eigengestaltung gearbeitet haben, auch viel mit Menschen eingesehen. Und da würde mich mal interessieren, was waren sozusagen die Ausgangspunkte, die zentralen Problemlagen, die Sie hier vor Ort in Ihren Quartieren haben und welche Instrumente, auch im Sinne vielleicht so ein erstes Fazit im Sinne von Wirksamkeit, waren also besonders bedeutsam.
Also als renditeorientiertes Unternehmen treibt uns natürlich, wenn es um die Ausgangsbasis geht, immer erstmal die wirtschaftliche Betrachtung, die ein Quartier mit sich bringt. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass man teilweise 1.000, 1.500 Wohnungen in einem Bezirk hat, ist es ein ganz eminentes Klumpenrisiko, was man vor sich her schiebt. Und das muss man breiter beantworten, als sich nur auf hochbauliche Teilthemen zu reduzieren. Und deswegen ist für uns erstmal das eine kapitalsichernde Maßnahme, ein Quartier anzugehen. Und daraus dann abzuleiten, mit welchen Produktqualifikationen arbeite ich denn? Denn wir dürfen nicht vergessen, der Kunde nimmt ein Quartier als ein Teil seines Produktes wahr. Das geht nicht an der Haustür oder schon mal gar nicht nur erst an der Wohnungstür los, sondern das beginnt mit dem Reinkommen in das Umfeld, in dem ich mich bewege. Und von daher ist der zweite Aspekt einer, der Produktqualität bedeutet. Was will ich meinem Kunden liefern an Produktqualität? Was ist seinem Geldbeutel entsprechend? Und wie kriege ich das übereinander? Also wir gehen da sehr betriebswirtschaftlich mit ran, lösen uns auch von Abstimmungen mit Unternehmen, die in Quartieren aktiv mitwirken, sondern gehen unseren eigenen Weg. Zum einen, weil ich einen Wettbewerbsvorsprung nutzen möchte, wenn ich ihn denn erreichen kann. Zum anderen, weil wir unser eigenes Tempo gehen. Und Housing Improvement Districts und Ähnliches haben im Regelfall lange Vorlaufzeiten, komplizierte Rahmenbedingungen. Und das ist in der wirtschaftlichen Wirksamkeit häufig ein zu langer Horizont, um damit effektiv hantieren zu können. Das bedeutet, wir starten ganz praktisch mit hausinternen Analysen, die erstmal sämtliche Kenndaten ausarbeiten, holen uns externe Expertise mit dazu, um auf die Art und Weise erstmal sämtliche Rahmendaten zu erfassen, wer wohnt dort, in welchen Altersklassen, brauche ich nicht zu erzählen, wir sind alle in der Branche. Das muss man aber sich einmal richtig vergegenwärtigen und dann brauchen wir im Grunde eines Wort, eine Stärken-, Schwächen-, Chancen-, Risikoanalyse. Was kann das Quartier überhaupt liefern? Wo kann man es hinentwickeln? Was ist überhaupt zielgruppenorientiert an dem jeweiligen Standort sinnvoll? Und dann muss man sich lösen von drei Sachen. Zum einen von Leuchttürmen, die ich für absolut uneffektiv halte, sondern es muss immer die Breite sein, das ganze Quartier braucht Impulse. Zum zweiten von einem einheitlichen Schema. Wir haben 98 Quartiere, davon sind wir jetzt bei dem 23., das wir bearbeiten. Und es ist immer anders, es ist immer neu, es ist immer individuell. Das heißt, wir brauchen die Sensibilität, die Professionalität, das Individuelle an einem Quartier zu erkennen. Und zum dritten, ich muss es betriebswirtschaftlich durchrechnen und muss mir auch klar darüber werden, wie viel Kapitalkraft kann ich in das Quartier überhaupt mit einbringen. Die Herleitung dieser Informationen ist relativ einfach, aber dann geht es los, Partner zu suchen. Wir sind ja nämlich die Kommune, wir sind auch kein Sozialträger, wir sind ein Wohnungsunternehmen. Das bedeutet, ich brauche Partner für die Sozialarbeit, ich will diese Leistung nicht selber erbringen. Ich brauche Partner für die Kommunikation. Und auch dort sind wir natürlich in sehr individuellen Rahmenbedingungen, die wir aber teilweise auch einfordern. Es kommt schon auch dazu, dass wir dann nur Investitionsbereitschaft erklären, wenn auch Partner auf kommunaler, politischer Seite mitziehen. Denn hier gibt es keine Bringschuld aus meiner Sicht der Wohnungswirtschaft, sondern es muss ein Team-Spirit geben, der hier stattfindet. Und wenn wir den nicht erkennen, lassen wir auch Quartiersentwicklungen sein, solange es von der klugen Risikenseite denn machbar ist. Daraus entwickelt sich ein Prozess, es finden sich Partner. Diese Partner binden wir zusammen, brauche ich Ihnen auch nicht erklären, das ist normales Projektmanagement, Arbeitsgruppen, Meilensteine, diese ganze Geschichte. Und das Ziel ist es, dass man nach 2 Jahren dieses Quartier so positioniert hat, dass es in seinen individuellen Ausprägungen selbstständig lebensfähig ist. Ein Quartier darf nie am Finanztropf eines Unternehmens hängen, im Sinne von, es braucht permanent Zufluss, es braucht permanent Investment. Sondern das Quartier muss so positioniert sein, dass am Ende durch die Erlöse, die man durch die Investitionen getätigt hat, auch eine automatische Refinanzierung da ist oder dass die Akteure, die man gefunden hat in dem Prozess, sich verstetigen und auf die Art und Weise von der Sozialarbeit angefangen bis hin zu Kinderinitiativen und Ähnlichem sich etwas geschaffen hat, was dann quasi alleine weiterlebt. Also in dieser Art und Weise arbeiten wir uns durch unsere Quartiere und machen das dann auch immer noch mit einem, und das gehört, glaube ich, beim Quartiermanagement auch mit dazu, mit einem Marketingaspekt. Unsere Quartiere haben häufig Namen, sie bekommen ein Label, sie werden kommunikativ gehegt und gepflegt. Wir versuchen, eine Identität zu erzeugen, die wir sowohl im Werblichen als auch in der Innenkommunikation mit unseren Mietern verwenden können und auf die Art und Weise so die Symbiose zwischen einem guten Service, einem guten Produkt und einem guten Quartier hinzukriegen, was dann auch noch, und das ist das Allentscheidende, in einem Preisniveau am Ende endet, was der jeweiligen Zielgruppe entspricht. Und da gerät man halt auch an Limits, die man von vornherein kalkulieren muss, denn wir haben alle einen Wunschkatalog, was ein Quartier alles haben können sollte. Aber es limitiert sich nun mal an dem, was geht, und da ist ein hohes Maß an Professionalität gefragt, das richtige Maß zu finden.
Sie haben so ein bisschen jetzt so die Zielsetzung angesprochen. Label haben Sie jetzt gesagt. Das ist so eher so bei den kapitalgetriebenen Gesellschaften, so die Angelegenheiten, die das eine gewisse Rolle spielen. Aber man kennt es sonst eher so unter dem Aspekt Adresse schaffen. In dem Zusammenhang Adresse schaffen, man kann ja versuchen, eine Adresse überzustülpen. Damit denken wir jetzt an Ihr Beispiel Brückenhof. Da ist ja so ein Punkthaus im Eingangsbereich und da haben Sie sogar eine Brückenhof-Familie geschaffen. Die es ja nicht gibt.
sondern die haben sie sozusagen als Label kriegen. Und umgekehrt versuchen sie ja auch durch alle möglichen Ideen so ein Team-Spirit zu schaffen, wie sie es genannt haben, also die Bewohner mitzunehmen, zu aktivieren. In welchem Verhältnis stehen beide Aktivitäten zueinander? Und damit wir nicht nur zu abstrakt wird bleiben, nennen Sie doch uns einfach mal ein paar Beispiele, was Sie sich haben einfallen lassen, um Team-Spirit zu erzeugen. Ich sage mal Fotowettbewerb, ich sage mal Kulturkämpfe und so dergleichen.
Ja, in der Tat brauchen Sie, wenn man versucht, eine Siedlung mit einem Spirit zu füllen, Anhaltspunkte. Es macht keinen Sinn, runde Tische zu gründen, die dann nur wieder mit Funktionären gefüllt werden, sondern man muss versuchen, an die Leute heranzukommen und jeder von uns weiß, wie schwer es ist, unter Umständen Mieterschaft zu etwas zu bewegen. Hilfreich sind bei solchen Maßnahmen im Regelfall künstlerisch orientierte oder auch marketingorientierte Aktivitäten. Wir arbeiten regelmäßig mit Künstlern zusammen, die gemeinsam mit Bewohnern oder mit Mietern Entwürfe machen, Kunstwerke ausstellen, auch dauerhaft. Und hier in Kassel haben wir es so gemacht, dass die Brückenhofsiedlung komplett ausgestattet wurde mit Brüder Grimm-Figuren, sodass man die Siedlung schon daran erkennen kann, dass diese Figuren dort stehen. Diese Figuren wurden dann gelahmt, wurden eingeweiht und da war dann natürlich die Spielgruppe der Mietervereinigung des jeweiligen Hauses, der Kinder dort mit einbezogen, sodass sie im Grunde an dieser Stelle so ein bisschen den Zirkusdirektor bringen müssen. Ja, sie bieten an, sie bilden die Manege und bilden das Zelt, aber sie füllen es mit den Menschen, die dort leben. Das sind in meiner Wahrnehmung die effizientesten Herangehensweisen. Von alleine passiert häufig nichts. Und wenn Sie es komplett nur zugekauft liefern, passiert auch nichts. Ein anderer Impuls kann sein, Kreativität zu fördern. Wir haben dort einen Fotowettbewerb ausgerufen, fotografiere deinen Brückenhof, so wie du ihn siehst. Da sind 4000 Bilder gemacht worden mit Einmalkameras, die wir verschenkt haben. Und die wurden dann komplett ausgestellt, wurden auch über die Zeitung präsentiert und dann in einem Mega-Banner an der Wand mit angebracht. Wir haben gleichzeitig Maßnahmen mit eingeführt oder Aktivitäten mit eingeführt, wo Nachtspaziergänge von Bewohnern durch das Quartier stattfanden, also Führungen, wo Bewohner ihr Quartier vorgestellt haben mit den Besonderheiten, was für sie subjektiv wichtig und wertvoll ist. Aber je nachdem, was Ihr Quartier an Schwerpunkten hat, müssen Sie das auf Ihre Zielgruppe orientieren. Das ist eigentlich simpel, aber insofern dann doch wieder schwierig, weil natürlich eine hohe Migrantenquote eine andere Herausforderung für Sie darstellt als ein Arbeiterviertel mit einer eher älterem Publikum. Es hat was damit zu tun, wie ist die Vergangenheit der Siedlung. Es hat was damit zu tun, was an Image in dieser Siedlung steckt. Und da braucht es sensible Herangehensweisen, die Sie nie von oben herab draufstülpen dürfen, aber im Umkehrschluss von unten herausarbeiten müssen. Um Ihnen ein anderes Beispiel zu geben, eine Siedlung, die wir haben, besteht aus den Straßennamen nur von Dichtern. Und keiner in der Siedlung hat so überhaupt erstmal wahrgenommen, dass sie in einer Dichtersiedlung sich befinden. Und dann haben wir dort Dichterlesungen veranstaltet, haben auf 4 Fassaden Gedichte der 4 Straßengeber mit aufgedruckt, haben dort dann auch über eine Schauspielgruppe den Bewohnern gezeigt, was dieses Gedicht geschauspielert bedeutet. Und sie merken, er wird plötzlich als Wohnungswirt zum Schausteller. Aber es führt natürlich dazu, dass ganz besondere Momente in dieser Siedlung stattfinden, die auch wahrgenommen werden. Und wenn auch gleichzeitig bei diesen Veranstaltungen die Frage gestellt wird, wann kommt die Wärmedämmung, wann kriege ich meine neue Haustür und im Übrigen müssen wir den Parkplatz neu pflastern, das ist ein Themengebiet, aber es wird gleichermaßen wahrgenommen, was das Unternehmen bedeutet. Wir haben also eine Wertschöpfungsoption in unseren Händen, wenn wir auch die Softfacts in einem Quartier mit rausarbeiten, da möchte ich Ihnen Mut machen. Aber es muss immer passen miteinander. Nur Show, nur Marketing funktioniert genauso wenig wie nur Bauen. Das ist das richtige Maß in der richtigen Siedlung mit dem richtigen Hebel.
Herr Zirkusdirektor, wann fängt ein Quartier an, selber zu laufen?
Wenn es ausreichend Geld verdient.
Gut, klarer Maßstab. Maßstab der Wissenschaft, Herr Professor Reichenbach. Bislang haben wir ja die Studenten reden lassen, also hier kommen wir ja auch gleich nochmal dazu. Dann haben wir sozusagen die bundesorientierte und auch europäisch ausgerichtete Interessenvertretung zu Wort kommen lassen, das haben wir Unternehmen zu Wort kommen lassen. Was sagt uns denn die Wissenschaft? Welche sind die zentralen Herausforderungen? Und Sie sind ja auch ein intensiver Beobachter des wohnungswirtschaftlichen Bereiches. So am Ende können Sie uns ja mal sagen, sind Sie mit uns zufrieden, sind wir auf dem richtigen Weg?
Schön, dass Sie sagen, am Ende. Hat das mit meinem Alter zu tun? Das stimmt aber tatsächlich. Ich bin ja sozusagen rein altersmäßig, bin ja am Ende meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Ich kann von Jahr zu Jahr sagen, ich höre jetzt auf. Warum ich weitermache? Es hat tatsächlich was mit den Studenten zu tun. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber wir haben eine ganze Reihe von Projekten, die tatsächlich in ihren Wirkungsbereich hinein gehen, die sich konkret um Aufgaben, die von den Eigentümern, von den Entwicklern übernommen werden sollen, beschäftigen. Vielleicht mit dem kleinen Unterschied, dass wir in dem wissenschaftlichen Betrachten zuerst mal differenzieren, wo ist Quartier und wo ist kein Quartier. Also wo ist diese Differenzierung notwendig und wo haben wir sie schon? Quartier hängt sehr stark mit Nachbarschaft zusammen. Nachbarschaft im ländlichen Bereich ist aber die Folge einer Entwicklung, die über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte, auch mit den Konflikten muss man dazu sagen, entstanden ist. In den Städten ist durch die höhere Fluktuation etwas entstanden, was man in den Quartieren manchmal ablesen kann. Herr Bürger hat es gerade mit der Identifikation beschrieben, die Sie ja auch erreichen möchten, Identifikation mit dem Gebiet. Wir haben aber inzwischen durch Migration, durch Bewegungen innerhalb der Bundesrepublik einen regen Austausch und sie muss immer wieder neu geschaffen werden. Und ich beziehe jetzt mal ein Wort von Max Frisch ein, der ja eigentlich gerne Architekt geworden wäre, Stadtschriftsteller. Er hat ein Haus gebaut in Italien, ja, da braucht man keine Wärmeschutzbestimmung. Also in der Stadtentwicklung, er hat gesagt, also in der Stadtentwicklung ist es eigentlich nicht die Aufgabe der Stadtplaner, sich um dieses Lebensnotwendige zu kümmern, sondern die Aufgabe der Stadtbewohner. Das bedeutet eine Aufforderung, die sich wegbewegt von denen, die für andere sorgen sollen, sondern die sich hinbewegt zu denen, die für sich selber sorgen können. Und Sie haben es ja gerade angesprochen, und Sie auch, das muss angeregt werden. Wir haben in der Nachkriegszeit eine Art der Gesellschaft erzeugt, die viele ihrer ureigensten Probleme wegschieben kann auf die Verantwortlichkeit von den Sorgern, von den Kümmerern. Das wieder zu holen, ist eine Aufgabe. Auf der anderen Seite ist es eine Notwendigkeit, weil vieles von dem, was der Staat früher bezahlen konnte, heute nicht mehr gefördert werden kann und man den Ersatz haben muss in dem Bürgerengagement. Und ich glaube, dass man vielleicht sagen kann, ohne dieses Bürgerengagement läuft gar nichts. Deswegen versuchen Sie ja auch zum Beispiel die Bürger zu locken, zu engagieren und das über eine, wie soll man sagen, über einen kleinen Umweg, Kunst oder Ähnliches, zu ihren eigentlichen Problemen hinzuführen, zu dem, was vielleicht Nachbarschaft oder Verlust der Nachbarschaft bedeutet. Und Nachbarschaft ist vielleicht tatsächlich ein wesentlicher Aspekt. Wir haben es heute Morgen in dem Bereich, wir haben immer gesagt, Demenz-Alzheimer, ja deutlich gehört, dass es darum geht, um die Vorbereitung der in der Nachbarschaft Wohnenden, der zunächst ja, mit den Menschen zusammenlebenden, die darauf vorzubereiten, dass sie sich vielleicht auch kümmern müssen, dass sie den Leuten zunächst mal helfen müssen. Das heißt also, dass wir in dieser Nachbarschaft eigentlich eine Aufgabe sehen und die versuchen, in bauliche Gegebenheiten umzusetzen. Das heißt das konkret, wenn wir differenzieren zwischen Stadt und Land, dann lässt sich auf dem Land eigentlich eher auf diese Grundlage zurückgreifen als in der Stadt. Wenn wir in der Stadt mit den Menschen im Quartier sprechen und versuchen rauszukriegen, was ist das, was sie brauchen, dann landen wir eigentlich im Prinzip bei denselben Aufgaben, die Sie beschrieben haben. Die Lage ist sehr bedeutend. Die Bedeutung ist die Bevölkerungsmischung. Bedeutend ist auch das soziale Prestige, zum Beispiel, an dem wir auch arbeiten, eines Gebietes. Und wir können aus der Veränderung, die oft mit wenigen Mitteln, aber sehr oft auch nur mit
großem Einsatz, also mit Abriss und Neubau, mit Abriss und Zubau passieren kann, können wir Veränderungen herbeiführen. Offen ist eigentlich bei solchen Eingriffen die Art der Veränderung. Und wir versuchen, das ist eben der Ansatz in dem wissenschaftlichen Bereich, mit Szenarien zu arbeiten. Das heißt, wir haben bestimmte Grundlagen, die wir setzen sozusagen und entwickeln daraus eine Zukunft, die wir dann beschreiben können. Und in der Rückwirkung, das ist so ähnlich wie wenn man einen Klappentext für ein Buch schreibt, ohne das Buch vorher geschrieben zu haben, aber darin ausdrückt, was es eigentlich sein oder werden soll, dann können wir aber in den Rückschlüssen feststellen, wo man ansetzen müsste, wo man weiterführen müsste und letzten Endes auch, ja, wie viel Geld man reinstecken müsste oder wie viel Engagement der Bevölkerung man arbeiten kann. Und diese Budgets, die immer geringer werden, zwingen eigentlich dazu, gerade in den Bereichen weiterzuarbeiten, die nicht so viel Geld kosten, die zwar auch Geld kosten, aber wirksam sind. Und Sie haben gerade eben differenziert, wo Sie sich Partner holen. Das wäre zum Beispiel im Sozialbereich. Da finde ich es völlig richtig, denn es macht keinen Sinn, wenn eine Gesellschaft sozusagen die Sozialbetreuung selbst übernimmt und dann auch noch steuern kann. Das sollte ein anderer Partner machen. Allerdings gibt es ja hier auch Beispiele, wie in Kassel mit Hand in Hand zum Beispiel, die ganz bestimmte Aufgaben übernehmen, die für die Bewohner wichtig sind, also zum Beispiel eine Betreuung der Älteren, die auch von ihnen selber geleistet werden kann. Und das verstehe ich auch wieder unter Nachbarschaftshilfe. Das geht so weit, dass man bis hin zu Hinweisen auf Umgestaltung von Wohnungen, auf Umgestaltung des Quartiers, also zum Beispiel der Innenräume von Blöcken, Blocksituationen, hinarbeitet und auch die entsprechenden Antworten bekommt, die man dann auch umsetzen kann. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, der Prozess muss angeleiert werden, aber er funktioniert. Und man sieht es, ich bin ja selber ein Bewohner einer genossenschaftlichen Siedlung und habe mich ehrlich gesagt über eine ganze Zeit lang eigentlich darauf gefreut, mich mal nicht um die Wohnung und das Wohnumfeld kümmern zu müssen. Aber die Gewissheit zu haben, dass nichts passiert, woran wir nicht beteiligt werden. Das ist der Vorteil, den ich auch gerne anpreise. Die andere Seite ist die Empfänglichkeit dafür. Und das ist etwas, was natürlich auch mit einer gewissen Dauerhaftigkeit zusammenhängt. Das hängt ab von der Situation des Berufsfeldes, das hängt ab von der Gesundheit und so weiter und so weiter. Und wir haben es heute Morgen gehört, die Bevölkerung wird älter und wir sehen es in dem Haus, in dem wir wohnen, ganz deutlich. Man kann länger selbstbestimmt in seiner Wohnung bleiben, mit den gewissen Hilfen, die notwendig sind, also mit diesen gewissen Umbauten, die dieses selbstbestimmte Beherrschen der Wohnung auch erleichtern. Aber die 30% der demenziellen Erkrankungen, die heute Morgen geschildert wurden, die merken wir auch. Also wir haben mit sehr vielen älteren Menschen zu tun, die unbemerkt zunächst mal in diese Phase hineinrutschen. Und wer kümmert sich um die? Wir haben die Trennung zwischen den Familien, Wohnen und Arbeiten, führen dazu, dass man heute keine direkten Verwandten bei sich zu wohnen hat, die Kinder, die sich kümmern, erleben Menschen, ich fand es in der Lesung heute sehr schön, punktuell, situativ, und da kann man sehr vieles von Seiten der Älteren her tun, um Zustand zu kaschieren oder lange Zeit den gesunden Zustand aufrechtzuerhalten. Das wäre zum Beispiel wieder eben ein Erfolg der Nachbarschaft, wenn da über die nachbarschaftliche Hilfe, über das Beobachten auch hinaus dann etwas entsteht, was Verbundenheit oder Verantwortung vielleicht entstehen lässt.
Ja, vielen Dank für diese eher generell ausgerichteten Aussagen. Ich meine, die finden wir interessant. Früher hat man, wenn ich das richtig sehe, bei Quartiersfragen, wir haben ja so fast einen Stimmstreit gehabt, der sehr stark auch schon am Baulichen ausgerichtet war. Heute reden wir im Sinne Quartiere sehr prozessual, im Sinne von
gemeinsam gestalten, Prozesse auch anzustoßen. Es scheint mir also zumindest sehr aufwendig zu sein. Und das hat auch damit zu tun, weil wir ja den Schwerpunkt haben, Quartiere sind in die Jahre gekommen, einen gewissen Entwicklungsprozess entwickelt und jetzt sind wir jetzt unter neuen zukünftigen Anforderungen dann natürlich weiterzuentwickeln.
Ein Wort, also es gibt natürlich klar feststellbare Quartiere, bei denen sich schwerer solche Situationen wie Nachbarschaft, also solche intensiveren Nachbarschaften entwickeln können. Ich denke jetzt mal an die Zeilenbauten der 60er, 70er Jahre zum Teil. Man müsste heute so weit sein, dass man die Situation in der Stadt eigentlich wieder vernünftig einzuschätzen lernt.
Gut, ich fühle mich natürlich etwas erinnert an unser Verbandstagsmotto, wir haben es ja nicht ganz vergessen, das heißt, wir gestalten Gesellschaft. Wir haben jetzt mehrfach das Wir thematisiert, hier oben sehr schnell das Gestalten, dafür sehr, sehr herzlichen Dank. Ich denke, es ist einiges auch so eine Idee, man so ein Coaching kann jetzt nicht die Lösungsansätze, sondern eher Ideen im prozessualen Sinne und für Sie, meine Damen und Herren, vielleicht das eine oder andere Stichwort, wo man überlegen kann, es muss nicht gleich der Zirkusdirektor sein, aber es sind Instrumente vielfältig in der Praxis inzwischen existent, die übrigens auch sehr erfolgreich, das kann ich auch immer wieder feststellen, wo es doch gelingt, auch diesen Team Spirit, fand ich auch ein schönes Stichwort, diesen Team Spirit zu erzeugen, um Menschen dann auch in die Quartiersentwicklung mitzunehmen. Was wäre das alles, wenn wir sozusagen, wo wir eher so in Richtung dieser 30% zu Demenz nähern, wenn wir nicht sozusagen die hoffnungsvolle Jugend mit einbinden können? Und damit komme ich natürlich jetzt zum Studentenwettbewerb und Herr Gitterstuhl, jetzt sind wir beide ganz gewaltig gefordert. Jetzt wird es also ganz schwierig, weil jetzt die Preisverleihung ansteht. Ich danke nochmal hier auch für die Teilnahme zum Podium. Wir sprechen uns dann später oder gleich noch. Und ich darf jetzt mal alle Studenten, die anwesend sind, bitte auf die Bühne zu kommen.